News Updates.
Vogelgrippe-Virus H5N1 grassiert unter Kühen in den USA.
Vogelgrippe bei Rindern in den USA beunruhigt Wissenschaftler.
Vogelgrippe beim Menschen, was heißt das?
Vogelgrippe in den USA. Vierter bekannter Fall beim Menschen durch Kontakt mit Milchkühen.
Erreger auch in der Milch. Sorge vor Pandemie.
Erstmals Mensch ohne Kontakt zu Tieren an der Vogelgrippe erkrankt.
Da läuten die Alarmglocken. Erinnerungen werden wach. Erst noch weit weg, ein Virus, das auf einem anderen Kontinent von Vögeln auf Rinder übertragen wird. Dann, der erste Mensch hat sich mit diesem Virus infiziert. Wie konnte das passieren? Das Virus hat sich entwickelt, angepasst an einen anderen Wirt. Und die Entwicklung geht weiter. Stecken sich bald Menschen nicht mehr an Tieren an, sondern gegenseitig? Es klingt wie ein apokalyptisches Szenario, aber wir haben alle erlebt, wie real dieses Szenario auf einmal werden kann. Und ein paar Jahre später ist das Leben wieder normal. Nur mit einem Virus mehr, das uns krank machen kann. Das kann und wird immer wieder passieren. Aber damit wir darauf vorbereitet sind und keine Apokalypse bekommen, müssen wir so gut wie möglich Bescheid wissen, welche Viren unterwegs sind und wie sie sich verändern. Und das macht Professor Sébastien Cavignac-Spencer am Helmholtz-Institut für One Health in Greifswald. Hier wird nicht nur auf die Krankheitserreger geguckt, sondern auch, wie Veränderungen der Umwelt, der Natur, auch von uns hervorgerufen, beeinflussen, wie sich Krankheitserreger in der Vergangenheit entwickelt haben. Sébastien Cavignac-Spencer leitet die Arbeitsgruppe Evolution von Krankheitserregern und untersucht anhand genetischer Veränderungen rückwirkend, was diese Veränderungen verursacht haben könnte. Daraus lassen sich nämlich wertvolle Schlüsse ziehen, wie sich heutige Krankheitserreger weiterentwickeln könnten. Wie man daraus Vorhersagen treffen kann und welche das sind, darüber spreche ich jetzt mit Sébastien Cavignac-Spencer. Wie lösen Bakterien und Viren Krankheiten aus? Wie wehrt sich unser Immunsystem dagegen? Und was müssen Wirkstoffe können, um gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI, wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Wie diese Forschung funktioniert, wie die Ergebnisse in der Medizin genutzt werden und wer die Menschen sind, die hier forschen, das hört ihr hier bei Infekt, dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Ich bin Julia Dehmann, Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Hi! Ich sitze hier in der Bibliothek des HZI und bei mir ist Professor Sébastien Cavignac-Spencer. Ich sage Sepp zu dir, hast du gesagt. Ist okay, ne?
Ja, ist okay. Ja, hallo.
Okay. Sepp, du erforschst die Evolution von Krankheitserregern. Was bedeutet das genau?
So, what it means is that
Meine Aufgabe, die besteht darin zu verstehen, wie Viren, Bakterien, eukaryotische Parasiten, wie Malaria-Parasiten und dergleichen im Laufe der Zeit mit ihrem Wirt assoziiert wurden und wie sich dies verändert hat. Und was sind die Entscheidungen, die diese Veränderungen bewirken? Und das tue ich hauptsächlich mit Werkzeugen, die so ein bisschen in die Werkstatt der Genome gehören. Ich sequenziere die Genome dieser Mikroben und nutze die Veränderungen, die ich beobachte, also die Unterschiede zwischen den Genomen, um diese Fragen zu stellen.
Und bei Evolution, da denkt man ja erstmal so an die Entwicklung und Anpassung des Lebens über wirklich Millionen von Jahren. Aber welche Zeiträume guckst du dir an?
Was die Zeiträume angeht, in denen man die mikrobiologische Evolution studieren kann, ja, so gibt es viel mehr Möglichkeiten als das, was du gerade gesagt hast. Natürlich können wir Dinge studieren, die so aus dieser Zeit, wo sie geboren worden, stammen. Und wie sie tatsächlich vor Millionen Jahren stattgefunden haben. Da aber viele Mikroben sehr schnell wachsen, das heißt sehr schnell mutieren, kann man auch evolutionäre Konzepte entwickeln und evolutionäre Studien über Dinge durchführen, die sich über Tage, Wochen oder Monate entwickeln. Wie wir bei der SARS-CoV-2-Pandemie beobachtet haben, entwickeln sich die Varianten, die SARS-CoV-2 hervorbringen und das, was wir gerade mit den neuen Mpox-Ereignissen sehen. Es gibt also ein ganzes Spektrum und sehr viele Zwischentöne. Wir können also Dinge betrachten, die vor ein paar Monaten passiert sind, aber auch Dinge, die vor Jahrzehnten oder Millionen von Jahren passiert sind.
Das ist ja ein sehr großes Spielfeld, auf dem ihr euch da bewegt. Welche Erreger untersucht ihr denn genau?
So, my lab mostly focuses on viruses.
Mein Labor befasst sich hauptsächlich mit Viren und es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Viren. Aber wir wenden diese Art von Maßnahmen bei fast allen Erregern an, die du dir vorstellen kannst. Das gilt auch für Bakterien wie die Erreger von Lepra oder Milzbrand oder sogar für eukaryotische Parasiten. Ich habe bereits Malaria-Parasiten erwähnt. Wir haben Projekte zu Malaria. Es ist einfach ein sehr breites Spektrum. Was mich interessiert, sind Krankheiten. Was macht Tiere und den Menschen krank? Wenn ich etwas Merkwürdiges entdecke, gehe ich dem nach. Das ist sehr spannend.
Sehr spannend und schön, dass du dir das auch aussuchen kannst bei so vielen Erregern, die wir ja haben. Und ihr guckt ja in die Vergangenheit. Du hast gerade schon gesagt, in die jüngere Vergangenheit, aber auch in wirklich sehr, sehr, sehr ferne Vergangenheit, weil man daraus einfach ja für die Zukunft lernen kann. Welche historischen Epidemien oder auch Pandemien habt ihr denn schon untersucht und was habt ihr da rausgefunden?
Du sagtest gerade in die jüngste Vergangenheit, aber auch in die sehr, sehr, sehr ferne Vergangenheit. Es gibt Dinge im Zusammenhang mit Pandemien, die wir in der Vergangenheit überprüfen können und die wir auch zum Teil mit Proben belegen können. Ein Beispiel ist die Grippepandemie von 1918, die sogenannte spanische Grippe. In diesem Fall haben wir Proben aus der Zeit der Pandemie und versuchen zu verstehen, was in dieser Zeit geschah, wie sich das Virus entwickelte und so weiter. Aber es gibt auch damit zusammenhängende Fragen, die mit dem pandemischen Ereignis oder mit der Krankheit offensichtlich nichts zu tun haben. Es geschah vielleicht vor Tausenden von Jahren, vor Tausenden von Jahrhunderten oder sogar davor. Und das haben wir beispielsweise bei den Masern getan. Masern werden durch ein Virus verursacht und wir haben uns die einfache Frage gestellt, wann das Masernvirus auf den Menschen übergesprungen ist. Und auch wenn es wahrscheinlich von Tieren stammt, warum verursacht es eine Pandemie? Denn wahrscheinlich hat es in dieser Zeit eine Pandemie verursacht. Auch diese Frage können wir beantworten. Wir untersuchen also hier nicht das Pandemieereignis selbst mit Proben aus der Zeit, in der es stammt, aber wir können dennoch Teile dieses Pandemieereignisses rekonstruieren.
Was macht ihr eigentlich, wenn ihr in die Vergangenheit guckt? Also woran könnt ihr dann ablesen, was sich an einem Virus zum Beispiel in den letzten, ich sag mal 100 Jahren, wenn wir jetzt mal auf die spanische Grippe gucken, was sich da verändert hat.
Wenn man an so etwas wie die spanische Grippe denkt, gibt es immer noch Proben in den pathologischen Sammlungen speziell für diesen Fall. Lange Zeit haben die medizinischen Universitäten pathologische Sammlungen gehabt, die für ihre Ausbildungszwecke sehr wichtig waren.
In particular for this specific case, in pathological collections. So, you know, for a very long time, medical universities.
Die Studierenden haben das gebraucht, um zu sehen, wie sich eine Krankheit auf die menschlichen Organe auswirkt. Aber sie haben noch nicht über so didaktische Hilfsmittel verfügt, die sie später hatten, also zum Beispiel Fotografien oder ähnliches. Also haben sie sogenannte biologische Präparate aufbewahrt. Also das sind riesige Schatzkammern mit biologischen Präparaten. Und das ist etwas, ja, was man da festhalten kann, weil es eben keine anderen Mittel gab. Es gibt viele Möglichkeiten, etwas über Krankheiten zu lernen, und das ist eine davon. Viele dieser Präparate wurden vernichtet, um Platz in der Abteilung, zum Beispiel für Pathologie und so weiter, zu schaffen. Aber es gibt immer noch große Sammlungen, die ja mit Museen in Verbindung stehen. In Berlin gibt es da eine sehr schöne Sammlung.
Space in the Department of Pathology and etc. But there are still large collections where you can actually some of them are even associated with museums. There's a very nice one in Berlin. The medical historic collection there is really amazing.
Und man kann sich diese Dinge ansehen. Und in unserem Labor beproben wir diese Präparate. Wir nehmen also ein kleines Stück dieser Probe, von dem wir annehmen, dass es Influenza enthält. Dann versuchen wir, die DNA dieses Influenza-Virus zu identifizieren, um diese DNA zu sequenzieren. So machen wir das praktisch. Eine weitere Möglichkeit mit Vorkommnissen, die viel, viel früher in der Vergangenheit passiert sind, das geschieht oft, ja, durch Vergleiche. Wenn ich mich dafür interessiere, ob ein Virus schon immer bei Menschen vorkam oder nicht, dann versuche ich, nahe Verwandte dieses Virus bei anderen Tierarten zu finden. Insbesondere bei Menschenaffen, die nahe Verwandte sind, also bei Schimpansen, Gorillas und so weiter. Und wenn wir dann die Sequenzen dieser nahen Verwandten mit der menschlichen Virusart vergleichen, können wir auch versuchen, Dinge zu rekonstruieren, die in einer viel, viel weiter zurückliegenden Vergangenheit passiert sind. Also es gibt diese beiden, ja, Arme, also die direkten Proben von interessanten Infektionsereignissen enthalten. Der zweite Teil besteht darin, Proben aus der Vielfalt, ja, des Lebens und insbesondere von Wirten zu nehmen und vergleichende evolutionäre Studien durchzuführen. Um es kurz zu machen, es gibt zwei Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Die eine besteht aus direkten Stichproben aus den Ereignissen, die uns beispielsweise bei der letzten Pandemie interessiert haben. Die andere besteht darin, ein breites Netz auszuwerfen und zu beschreiben, was das Ergebnis sehr langfristiger Prozesse ist.
Ist das vielleicht auch dann der Weg, den du bei dem ältesten Erreger, den du untersucht hast, gegangen bist? Also was genau oder wie alt war der älteste Erreger, den du untersucht hast und was war das?
Also, da gibt es wieder so eine zweiteilige Antwort. Für die direkte Untersuchung war die älteste Probe, von der wir ein virales Genom erhalten haben, eine Probe aus dem Jahr 1912. Das war eigentlich ein Masernfall. Aber im Moment verwenden wir auch andere Arten von Proben, alte Proben aus der Antarktis. Dabei handelt es sich um gefrorene Pinguinmumien, mit denen wir versuchen, viel ältere Viren direkt zu identifizieren. Wir haben erste Hinweise darauf, dass wir hier DNA finden können, die bis zu 2000 Jahre alt ist.
RNA-Viruses that are up to 2000 years.
Diese Ergebnisse sind derzeit noch nicht veröffentlicht. Wir arbeiten noch daran, alles zu validieren, aber es sieht nach einer interessanten Studie aus. So, das war der erste Teil, also die direkte Probenentnahme. Dann verwenden wir regelmäßig diese vergleichenden Ansätze, die ich bereits erwähnt habe. Wir untersuchen Ereignisse wie die Übertragung eines Tiervirus auf den Menschen, die viel älter sind. Zum Beispiel das Herpes-Simplex-Virus, das Fieberbläschen und Genitalherpes verursacht. Wir sind in der Lage, eindeutig zu zeigen, dass der menschliche Genitalherpes tatsächlich aus einer Übertragung der Gorilla-Stammlinie entstanden ist.
Arose from a transmission from the gorilla lineage.
Die Viren, mit denen sich die Gorillas infizierten, entwickelten sich vor mehr als 1 Million Jahren. Das können wir mit Sicherheit sagen.
Also das Herpesvirus ist einfach deutlich älter als wir. Und das zeigt auch, was für ein kleines Licht wir auf diesem Planeten sind und warum es wichtig ist, eben ja alle möglichen Krankheitserreger auch zu erforschen. Weil die haben uns meistens, sind uns meistens ein paar Schritte voraus. Aber genau das möchte ich jetzt gerne nochmal von dir wissen. Also warum ist das denn wichtig, so ein Virus, was eben vor Jahrzehnten, Jahrhunderten oder ja Millionen da war oder ausgebrochen hat, warum ist das wichtig, zu wissen, wie so ein Virus ausgesehen hat und wie hilft uns das auch heute bei Krankheitsausbrüchen, um das dann besser zu verstehen? Was können wir da aus der Vergangenheit lernen?
So, maybe I can start with an analogy.
Vielleicht kann ich hier eine Analogie verwenden. Hast du schon mal vom planetarischen Himmelsüberwachungssystem gehört? Das sind die Systeme, die von der NASA und der ESA und dem DLR gebaut werden, um den Himmel nach Asteroiden abzusuchen. Und warum wird das getan? Warum haben wir so ein Himmelsüberwachungssystem? Nun, wir beobachten mit so einem System den Himmel, weil es vor etwa 66 Millionen Jahren einen großen Einschlag gab, der fast unseren Planeten zerstört hat. Und das führte zur Vernichtung vieler, vieler Arten, einschließlich der Dinosaurier.
And that resulted in the extinction of many, many, many species, including all non-avian dinosaurs.
Also, nur wenn man weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, kann man eine Vorstellung davon bekommen, was uns schaden könnte. Und das ist jetzt so der erste Teil der Antwort, die ich dir geben würde. Ich tue dasselbe. Ich betrachte zwar nicht die geologische Geschichte, aber dafür die biologische. Ein ganz besonderer Aspekt sind die Erfahrungen mit Infektionskrankheiten in der Vergangenheit. Einfach um zu verstehen, was möglich sein kann. Also, was sind die großen Katastrophen, die in Form von Infektionskrankheiten auftreten können? Und wenn wir wissen, was möglich ist, dann sind wir besser darauf vorbereitet, das zu überwachen. Wir haben also Systeme zur Überwachung von Krankheitserregern. Aber die Überwachungssysteme für Krankheitserreger müssen auf etwas ausgerichtet sein. Und das ist so ein Teil der Bedeutung der Evolutionsbiologie bei Krankheitserregern, um den derzeitigen Überwachungssystemen Zeichen zu geben, um ihnen zu sagen, okay, es gibt einige Dinge, die häufiger vorkommen als andere. Es gibt einige sehr katastrophale Dinge, die selten sind, aber auf die wir trotzdem achten sollten. Der zweite Teil der Antwort besteht meiner Meinung nach darin, zu sagen, dass die Vergangenheit einen viel umfangreicheren Katalog von Möglichkeiten darstellt als die Gegenwart. Die Gegenwart ist wie ein winziger Ausschnitt aus allem, was das Leben erlebt hat. Das bedeutet auch, dass es einen viel größeren Raum gibt, in dem wir uns die verschiedenen Evolutionsprozesse ansehen können. Und dann fliegen interessante oder beeindruckende evolutionäre Prozesse vorbei. Ich habe bereits erwähnt, dass wir uns mit der Grippe von 1918 befasst haben. Und als wir uns mit dieser Grippe beschäftigt haben, stellten wir fest, dass es während der Pandemie wahrscheinlich eine sehr bemerkenswerte Beschleunigung der Entwicklung des Virus gab. Etwas, das bei SARS-CoV-2 sehr ähnlich ist, denn die Varianten von SARS-CoV-2 zeichnen sich eben auch durch eine beschleunigte Entwicklung aus. Wir sehen also dasselbe bei dieser Pandemie wie bei der Grippe von 1918, was zeigt, dass diese Art von Prozess, die Beschleunigung der Rate, vielleicht etwas ist, bei dem wir besonders vorsichtig sein sollten, wenn wir an diese Art von Ereignissen denken, an Ereignisse, die eine Pandemie beschleunigen. Einerseits informieren wir uns also darüber und andererseits informieren wir uns auch über einen anderen sehr wichtigen Teil der Wissenschaft, nämlich wie sich Krankheitserreger entwickeln und welche Prozesse wir ebenfalls mit Vorsicht genießen sollten.
Very important piece of knowledge, which is how pathogens evolve and which processes we should also be careful about.
Also auf der einen Seite zu gucken, okay, welche Erreger könnten eventuell nochmal gefährlich werden und vor allem, ja, wie die Dynamik ist, wenn ein Erreger eine Epidemie oder eine Pandemie verursacht.
Ja, stimmt. Ja.
Habe ich richtig verstanden. Ja, sehr gut. Du hast ja lange am Robert-Koch-Institut gearbeitet. Ich meine, das wäre das gleiche Thema gewesen, ne? Also auch die Evolution von Krankheitserregern. Und bist dann 2023 zum Helmholtz-Institut für One Health gekommen. Was ist hier anders und was genau bedeutet eigentlich One Health?
Okay, ich werde zunächst die Frage beantworten, was One Health ist. Für mich bedeutet One Health einfach die Erkenntnis, dass man die Gesundheit von Mensch und Tier nicht verstehen kann, ohne die Tatsache zu berücksichtigen, dass sie das Ergebnis ökologischer Wechselwirkung ist. Das basiert also auf der Komplexität der natürlichen Welt und wir sind Teil der natürlichen Welt und die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Bestandteilen dieser Welt, uns eingeschlossen, erklären letztendlich auch einen Großteil dessen, was wir als Gesundheit verstehen.
Explain a large part of what we understand as health, right? Mm.
Für mich ist das das große Sprachrohr von One Health. Es besagt, dass wir jetzt die Ökologie betrachten müssen. Also alles. Wir können Krankheitserreger nicht nur als etwas betrachten, das außerhalb natürlicher Ökosysteme auftritt. Krankheitserreger sind nur ein Teil der natürlichen Ökosysteme. Was auch immer das natürliche Ökosystem ist, kann durchaus eine ökologische Population sein. Es ist immer noch ein natürliches Ökosystem, nur ein sehr ausgewähltes, in dem Sinne, dass die Menschen beschlossen haben, es zu erforschen. Für mich ist das One Health. Nun, zum ersten Teil der Frage, warum bin ich vom RKI zum HZI gewechselt? Die beiden Institutionen haben durchaus eine unterschiedliche Ausrichtung. Das HZI ist eine Forschungseinrichtung. Das RKI ist das auch. Aber es hat einen anderen Auftrag, nämlich die Regierung zu informieren. Und es ist ja ein öffentliches Gesundheitsinstitut für Deutschland, sozusagen. Das bedeutet natürlich, dass die Art und Weise, wie die Leute Ökologie und Umwelt sehen, also im Sinne von Umwelt, unterschiedlich ist. Was am HZI besonders interessant ist, ist, dass es im HZI im Moment nicht so viel Ökologie und auch Umwelt gibt, aber die Leute hier wirklich an diesen Aspekten interessiert sind. Sie sind sich wirklich bewusst, wie wichtig das ist. Das RKI war großartig. Ich habe dort 13 Jahre lang gearbeitet. Ich habe wunderbare Kollegen. Aber es gab weniger Aufmerksamkeit für all diese ökologischen und evolutionären Fragen, die mich interessieren. Das kommt mit dem praktischen Fokus, den praktischen Informationen über die menschliche Gesundheit in Deutschland, dem großen Ganzen. Das interessiert mich am meisten, was diese ökologischen Wechselwirkungen bringen, diese temporären Dimensionen, diese ökologischen Wechselwirkungen. Sie verändern sich, sie sind dynamisch. Das ist für das RKI weniger im Fokus, was ganz natürlich ist.
It's less of a focus for the RKI, which is totally natural.
Ich finde es großartig, dass es beim HZI da etwas anders ist. Hier ist man mehr daran interessiert, Krankheiten und ihre Ursprünge im globalen Kontext zu sehen.
There is the will to also develop this big picture that brings back disease in the context of what happens in the natural world.
Ja, und das wird ja im Zuge des Klimawandels einfach immer wichtiger.
Ja, absolut. Der Klimawandel ist derzeit ein wichtiger Faktor für ökologische Wechselwirkung. Und das ist sicherlich etwas, das wir mit Hilfe von evolutionären Fragen und Ansätzen zu beantworten versuchen können. Denn das Klima in der Vergangenheit hat auch einen Einfluss auf ökologische Interaktionen. Es gibt also eine klare Verbindung zu aktuellen Fragen, die für uns sehr wichtig sind.
Impact on ecological interactions. So this is there's a clear link to current questions that are very important to us.
Und wie kann uns dieser Forschungsansatz, also dieser One Health Gedanke, wie kann der uns als Gesellschaft helfen, Krankheiten besser zu bewältigen? In Zukunft.
Wow, that's a tough one, yeah.
Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich denke, dass ein großer Teil der Antwort auf diese Frage darin besteht, zu sagen, okay, es gibt ein erhöhtes Bewusstsein dafür, dass wir Teil der natürlichen Welt sind. Also müssen wir auf Dinge achten, wenn wir uns in Ruhe bewegen, wenn wir etwas verändern, wenn wir eine Entscheidung über etwas treffen in der Umwelt.
There is this increased awareness that we are part of the natural world, so we have to consider things when we move a piece ourselves, right? When we change something, when we make a decision about changing something in the environment, you know.
Wir wollen ein Gebiet, eine Region entwickeln. Wir müssen diese ökologischen Fragen berücksichtigen. Und zu den vielen Auswirkungen, die die Ökologie wirklich kontrollieren, gehören auch die Auswirkungen auf die Gesundheit. Ich würde sagen, dass die Gesellschaft auf diese Weise beeinflusst werden sollte.
Ecology should really monitor all the impacts on health.
Mm-hmm.
So I would say that's how it should.
Ich denke, unsere Forschung ist dazu da, den Politikern sehr gute Hinweise zu geben, wie sie Veränderungen besser planen können und welche Auswirkungen diese Veränderungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier haben.
You can better plan change and the impact of change on human health, human and animal health.
Ich denke, unsere Forschung ist dazu da, den Politikern sehr gute Hinweise zu geben, wie sie die Veränderungen besser planen können und welche Auswirkungen diese Veränderungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier haben. Das heißt, zu einem großen Teil, es ist notwendig, Aussagen zu machen, genau wie beim Klimawandel. Es war notwendig, viele Daten zu sammeln, viele Modelle zu erstellen, um die Politiker zu überzeugen. Aber genau wie beim Klimawandel würde ich sagen, dass viele der Lösungen menschliche Lösungen sind. Was den Klimawandel betrifft, so wussten wir von Anfang an, dass die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft der Schlüssel ist. Es ist also nichts, was die Menschen plötzlich bemerkt haben. Also wir haben diesen Hebel, den wir da noch nicht gesehen hatten. Mit der Gesundheit verhält es sich ähnlich. Viele der Maßnahmen, die wir ergreifen können, um das Risiko von Zoonosen zu minimieren, sind ganz alltägliche Dinge. Also ganz alltägliche Dinge. Und ja, wir wissen, dass wir den Hebel dazu in der Hand haben. Auch wenn wir das vorher so nicht gesehen haben, wir haben diesen Hebel, das zu ändern.
Almost already know how we can do things better.
Wenn man dich so reden hört, dann merkt man, wie fasziniert du von deinem Forschungsgebiet ja bist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil man ja sehr viel Zeit auch damit verbringt. Aber kannst du sagen, was dich am meisten fasziniert?
The big picture.
Ich würde sagen, das große Ganze, das mich wirklich fasziniert, ist die Frage nach der Komplexität des Lebens. Es geht also darum, die vielen Wege zu verstehen, die das zellulare Leben und seine viralen Begleiter in den letzten 4 Milliarden Jahren ja, erforscht haben, nicht wahr?
And its viral companions has explored over the last 4 billion years of evolution, right?
Es gibt also diesen Teil meiner Arbeit, der mir gefällt, diese Idee dieser unglaublichen Vielfalt einen Sinn zu geben. Aber es bezieht sich eben auch immer auf, ja, die kleinere Geschichte, wie so eine kurze Geschichte. Es ist ein bisschen so, als wenn man sich für Geschichte interessiert und sich große historische Prozesse ansieht, die sich über hunderte von Jahren entfalten. Aber dann gibt es so eine Episode, die einen besonders fasziniert. Der Moment der Geburt des Römischen Reiches oder die Französische Revolution. Und man hat sein Lieblingsstück der Geschichte. Und so ist es auch mit der Geschichte der Biologie. Und in meinem Fall ist es dieser Teil der Geschichte und der Evolutionsbiologie, der sich auf bestimmte Ereignisse bezieht. Ein Beispiel, das wir vor kurzem untersucht haben, war die Masernpandemie, die ich eingangs erwähnt habe. Und wir haben uns eine ganz einfache Frage gestellt. Wann ist sie passiert? Und was geschah zu einem bestimmten Zeitpunkt?
It happened at a time that had any specificity, you know?
Gibt es da Spezifikation oder Korrelation in dieser Pandemie?
Turns out that when we estimated the date of the pandemic, we found that it was largely compatible with.
Und es stellte sich heraus, dass als wir das Datum dieser Pandemie schätzten, da haben wir festgestellt, dass das weitestgehend damit einstimmt mit einer Zeit so vor 2500 Jahren, als die Menschen in mehreren unterschiedlichen Regionen, also in 3 Regionen, begannen, sehr große Städte zu bauen. Weißt du, ich erwähnte Rom, also Rom, aber auch in Südasien, in Indien, in China gab es sehr große Städte. Und das ist wichtig für Masern. Also heute sind Masern sehr immunogen, das heißt, wenn man infiziert ist, kann man nicht wieder infiziert werden. Die Masern, die können halt in einer geschlossenen Population nicht überleben. Deswegen funktioniert auch der Impfstoff so gut. Und wenn zum Beispiel diese Bevölkerung kleiner ist als eine bestimmte Größe, also von der kritischen Größe für Masern, und diese Größe beträgt etwa eine Viertel bis eine halbe Million Menschen, wenn man also auf einer Insel eine Bevölkerung von 100.000 Menschen hat und dann die Masern einmal einschleppt und dann nie wieder, dann gibt es einen großen Masernausbruch. Aber die Krankheit stirbt nach einer Weile aus. Der Grund dafür ist, dass alle Menschen die Masern durchgemacht haben und geimpft sind. Und die Größe dieser Population ist nicht groß genug. Ja, es gibt also nicht genügend Neugeborene. Und das Virus kann dann irgendwann stochastisch gesehen nicht mehr aussterben. Es kann also unvorhersehbar aussterben. Im Grunde genommen ergibt diese Erkenntnis, die wir über den möglichen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Masern in menschlichen Populationen und der Verstädterung haben, also das ergibt absolut Sinn. Also das ist eine große Veränderung, auch wenn es um die Menschen geht. Sie schließen sich in sehr großen Gruppen zusammen, die in einem zusammenhängenden Gebiet leben, was die Übertragung vieler Infektionserreger begünstigt. Und das deckt sich mit dem, was wir heute über die Biologie des Masernvirus wissen. Das sind also Bedingungen, die das Fortbestehen des Virus begünstigen. Okay, wenn man einen Schritt zurückgeht, diese kleine Geschichte, die sehr gut in die Richtung geht, besser zu verstehen, wie Dinge, die sehr komplexe Prozesse sind, die Milliarden von Individuen unterschiedlicher Spezies in verschiedenen, also in ganz verschiedenen räumlichen Maßstäben und so weiter betreffen. Also eine sehr komplizierte Welt, nicht? Und letztendlich sind es landesspezifische Ereignisse, die eine sehr wichtige Auswirkung auf die menschliche Gesundheit haben, für ein bestimmtes Auftreten, für das spezifische Auftreten einer Krankheit. Ich mag also diese Mischung einzelner Geschichten, die, wenn man sie irgendwann zusammennimmt, also beispielsweise, wenn ich in 30 Jahren ein Buch über das schreibe, wie mich die Komplexität im Allgemeinen inspiriert.
For a specific emergence, for the specific emergence of a disease, right? So, I like this mix of single stories that if you take them together at some point, yeah, of course, I hope that when I will be in 30 years from now, I'll write a book about everything that this inspires me about the complexity of the world in general, right?
Verstehe. Also immer so kleine Puzzlestücke finden, die du dann quasi in das große Puzzle weiter einfügen kannst. Hm? Ja. So wie du auch darüber redest, merkt man, dass du sehr viel Zeit damit verbringst. Muss man ja auch als Forscher. Aber man braucht ja auch irgendwie einen Ausgleich. Was machst du, wenn du gerade nicht forschst oder gerade nicht arbeitest? Was sind so deine Hobbys und wie erholst du dich auch?
So, yeah, it's true. That requires a balance. I have to say that like a number of my colleague researchers.
Ja, das stimmt. Ja, dass man Gleichgewicht finden muss. Ich muss sagen, dass ich wie einige meiner Forscher und Forscherinnenkollegen, also ich bin da nicht so der Beste drin, wenn es darum geht, das richtige Gleichgewicht zu halten. Denn ich meine, ich könnte sagen, dass die Forschung bis zu einem gewissen Grad auch mein Hobby ist. Weißt du, ich lese zum Beispiel sehr gerne auch populärwissenschaftliche Bücher, wenn ich gerade nicht arbeite. Weißt du, ich bin interessiert. Ich liebe Physik. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht viel davon, aber ich lese eine Menge populärwissenschaftlicher Bücher über Physik. Ich finde, dass Physiker die ultimativen Wissenschaftler sind. Ich bin da sehr neidisch. Aber das ist so ein Teil meiner Hobbys. Und dann ja, natürlich habe ich noch Zeit für andere Dinge. Ich laufe gerne ein bisschen. Ich lese auch andere Sachen. Ich lese im Allgemeinen gerne und verbringe Zeit mit meiner Familie. Also ich bin verheiratet, ich habe 3 Töchter. Wir unternehmen also einiges zusammen, ja? Und ja, das ist so das Gleichgewicht in meinem Leben.
So, ja, that's the balance in my life.
Schön. Eine letzte Frage oder vielleicht mehr eine Bitte. Hast du eine Take-Home-Message vielleicht? Also irgendwas, irgendeinen Tipp oder mehrere Tipps, die wir tun können, also auch alle Menschen, die jetzt diesen Podcast hören und ich natürlich, um eben das Überspringen von Erregern, von Tieren auf den Menschen, was ja eben häufig passiert, um das zu reduzieren.
I mentioned earlier that I think that many of the things that we can do to.
Ja, ich habe ja bereits erwähnt, dass viele der Maßnahmen, die wir ergreifen können, also um das Risiko einer Zoonoseübertragung zu verringern, den gesunden Menschenverstand ansprechen. Und ich werde später ein konkretes Beispiel nennen, aber ich möchte hier nur sagen, dass das Dinge sind, die den gesunden Menschenverstand entsprechen. Aber gleichzeitig gibt es auch Sachen, die im Alltag der meisten von uns nicht so einfach umzusetzen sind. Denn, weißt du, die meisten von uns leben in Städten. Wir haben ein Leben, das eigentlich nicht zu vielen Interaktionen führt, die aus der Perspektive des Auftretens von Zoonosen relevant sind. Ich glaube nicht, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass mitten in Braunschweig so ein großes, einschneidendes Ereignis auftreten wird. Das ist also der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist immer noch die Sache mit dem gesunden Menschenverstand. Ich kann ein Beispiel anführen, nämlich ja, die intensive Landwirtschaft. Intensive Landwirtschaft, das ist etwas, wo wir hinschauen müssen. Und wir sehen sehr gute Hinweise dafür, dass sie die Übertragung von Zoonosen beeinflusst und begünstigen, und zwar in beide Richtungen. Mhm. Es besteht also die Möglichkeit, dass in diesen landwirtschaftlichen Betrieben, wo das intensiv betrieben wird, Dinge entstehen, die dann auf den Menschen übertragen werden, insbesondere auf die direkt Betroffenen und ihre Familien. Es gibt aber auch die umgekehrte Möglichkeit, nämlich dass diese Menschen die Krankheit in diese sehr intensiv gezüchteten Tierpopulationen einschleppen. Das haben wir zum Beispiel bei SARS-CoV-2 gesehen, nicht wahr? Mit SARS-CoV-2 haben wir SARS-CoV-2 in Nerze eingeschleust und dann hat es sich in den Nerzen ausgebreitet, wie man bei der Nerzzucht in Europa und anderswo gesehen hat. Das sehen wir jetzt bei H5N1, das eigentlich bei Rindern aufgetaucht ist, und in der anderen Richtung sehen wir, dass es nach und nach auch Menschen infizieren wird. Das ist doch unvermeidlich, oder?
It will progressively infect expose people. That's unavoidable, right?
Man könnte also sagen, ja, vielleicht ist gerade diese Art der Fleischproduktion oder was auch immer nicht der beste Weg, um das zu produzieren, was wir brauchen. Und da gibt es eine Möglichkeit der Einflussnahme für normale Bürger, sogar für diejenigen, die weit, weit weg von landwirtschaftlichen Betrieben leben, nämlich einfach bei der Wahl ihrer politischen Entscheidungsträger die Programme zu wählen, die einen Plan zur Reduzierung der intensiven Landwirtschaft haben, was etwas wäre, was ich persönlich unterstützen würde. Natürlich kann man sich auch selbst engagieren und eine Art Aktivist in dieser Richtung werden. Aber zumindest kann man immer darüber nachdenken, wenn man seine politischen Entscheidungen trifft. Und das ist der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, ja, okay, es geht nicht darum, wenn wir über diese Dinge nachdenken, und das geht zurück auf die Frage der Komplexität. Wir sollten immer ein Auge auf alles haben, was das einschließt, okay? Wenn wir die intensive Landwirtschaft reduzieren wollen, dann bedeutet das, dass wir zu mehreren Dingen bereit sein sollten. Wir sollten bereit sein, den Landwirten zu helfen. Wir sollten darauf vorbereitet sein, zu sagen, okay, dann wird Fleisch wahrscheinlich teurer sein. Das bedeutet, dass Fleisch für viele Menschen weniger erschwinglich wird, und wir haben dann das massive Problem der Ungleichheiten in unserer Gesellschaft.
Less affordable to many people, and we have massive problems with inequalities in our societies, right?
Das bringt uns also zu der Frage, wie wir die Ungleichheit in unserer Gesellschaft verringern können, und so weiter und so fort. Wir sollten also eine ganzheitliche Perspektive auf diese Art von Problem einnehmen und nicht so tun, als ob es sich dabei nicht um ein komplexes Problem handelt. Ich glaube, dass wir oft so tun, als seien diese Probleme komplex, nur um sie zu ignorieren, wie wir das beispielsweise beim Klimawandel getan haben. Ich glaube auch, dass viele Menschen bereit sind, sich für Veränderung einzusetzen, wenn man ihnen einen Plan vorlegt, der alle einschließt.
Commit towards changing stuff. If you come with a plan that is inclusive, where you've thought about involving everybody and etc. Right?
Und dann denke ich, dass wir da eigentlich auf einem guten Weg sein können.
Ich glaube, ich habe jetzt diesen One Health-Ansatz nochmal auch ein bisschen besser verstanden. Und ich finde, das macht sehr nachdenklich, aber auf eine positive Weise. Und ich danke dir sehr dafür. Also vielen Dank für deine Zeit und auch deine Infos.
Thank you for having me.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Infect ist ein Podcast der Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig. Produziert von TVN Corporate Media. Creative Producer Wolf Rosenstock und Malte Füllgrabe. Ich bin Julia Dehmann und in unserer nächsten Folge spreche ich mit Professor Katrin de la Rosa über unser Immunsystem, warum es bei uns allen etwas unterschiedlich funktioniert und was die Forschung daraus lernen kann. Und wenn ihr wissen wollt, was wir von Bakterien, Viren oder Pilzen alles lernen können, dann hört doch mal in unsere erste Folge von Infect rein. Da habe ich nämlich mit Professor Josef Penninger, dem wissenschaftlichen Leiter des HZI, genau darüber gesprochen.